Live after Lehramt. Zeit, um Kapazitäten freizumachen, sich mit einer Lösung beschäftigen zu können. Und genau das ist der Pain an diesem Argument, keine Zeit. Eigentlich möchte man sich nicht unbeliebt machen. Also es ist eine Frage von Selbstwert. Welche Grenzen bin ich mir selbst wert zu ziehen? Inwiefern grenze ich mich von den Ansprüchen anderer Menschen ab? Inwiefern schraube ich meinen eigenen Arbeitsanspruch runter? Und dann ist plötzlich möglicherweise Zeit da.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge von Live after Lehramt möchte ich euch mitnehmen in die Welt der Mindfucks von Lehrerinnen und Lehrern bei der Neuorientierung. Also ganz typische Dilemma, Gedanken, Gefühlsmuster, mit denen man sich selbst blockiert und sabotiert, damit doch eigentlich bloß alles so bleibt, wie es ist. Wir sehen das immer wieder an unseren Kundinnen und Kunden. Es wird eine Zusammenarbeit aufgesucht und dann holen einen nach einer bestimmten Zeit der Zusammenarbeit die Mindfucks ein. Und das ist vollkommen natürlich und das ist auch der Grund, warum das Problem, was überhaupt zu einer beruflichen Krise geführt hat, oft schon so viele Jahre lang ausgesessen wurde, weil diese Mindfucks einen immer wieder einholen und dazu führen, dass man spät ins Handeln kommt oder gar nicht ins Handeln kommt, aber gleichzeitig der Leidensdruck total hoch ist. Diese Mindfucks hindern also Lehrerinnen und Lehrer ganz konkret daran, ihre berufliche Krise zu verändern, zu lösen, sich beruflich zu verändern, denn es geht ja gar nicht nur um Kündigung, also wir postulieren ja nicht, dass nur die Kündigung und der vollkommene Berufswechsel für jede Lehrkraft in einer beruflichen Krise die Lösung sein kann, sondern es gibt vielfältige Veränderungsmöglichkeiten und wir sehen es immer wieder an unseren Kundinnen und Kunden. Ja, ein großer Teil entscheidet sich letztlich auch dafür, dem öffentlichen Schulsystem den Rücken zuzukehren, aber viele eben auch nicht und suchen sich andere Möglichkeiten der Veränderung, die wir ebenso begleiten. Also diese Mindfucks, die hindern dich nicht nur daran, diesen großen, gefürchteten Schritt zu tun, zu kündigen, das will ja gar nicht jeder, sondern überhaupt deine Situation zum Positiven zu verändern, weil dich immer wieder die gleichen Gedankenmuster blockieren, sabotieren und du einfach nicht ins Handeln kommst. Und heute möchte ich dir drei der wichtigsten, größten, immer wiederkehrenden Mindfucks im Neuorientierungscoaching mit Lehrkräften vorstellen und dir auch Tipps an die Hand geben, wie du die knackst, damit du wirklich aus dem Quark kommst. Ich wünsche dir, dass du dich veränderst, wenn du einen hohen Leidensdruck hast, dass du deine berufliche Krise überwindest. Und vielleicht ist da für dich schon der ein oder andere Tipp mit dabei, damit du die Veränderung angehen kannst und aus alten Mustern ausbrechen kannst. Zu Beginn möchte ich dich mit einem Bild vertraut machen, was dir vielleicht verdeutlichen kann, warum es so schwierig ist, aus seinen gewohnten Denkmustern und Verhaltensmustern rauszukommen. Unsere Psyche ist ja ein total träges System. Wir sind Gewohnheitstiere und wir mögen Veränderungen nicht. Das ist ja auch evolutionär bedingt. Veränderung, das ist eine potenzielle Bedrohung. Das mag der Organismus nicht. Der ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Also der Organismus möchte überleben, der möchte Energie sparen und der möchte natürlich Gefahren meiden. Und Veränderung bedeutet immer eine Anpassungsleistung. Da ist der Energieaufwand hoch. Da vermeidet im Grunde die Psyche, dass man in Veränderung geht. Und dazu gibt es ganz typische psychologische Mechanismen, damit man gar nicht erst in Veränderung geht, sondern damit alles so bleibt, wie es ist. Das ist also ein Teil des psychologischen Selbsterhaltungstriebes sozusagen. Selbst wenn die Kognition schon längst sagt, rote Fahne, hier wäre doch dringend mal eine Veränderung notwendig, dann halte dir vor Augen, die Kognition, also der Bereich deines Bewusstseins, den du ganz konkret wahrnimmst, den du sogar auch verbalisieren kannst, der ist mini, mini klein im Verhältnis zu dem Bereich deines Gesamterlebens, den du nicht verbalisieren kannst und den du gar nicht auf der Bewusstseinsebene hast. Es gibt da das Bild vom Elefanten oder der Elefantenherde und dem Reiter. Also stell dir vor, deine Kognition, der Bereich deines Gesamterlebens, den du verbalisieren kannst und den du auf der Bewusstseinsebene überhaupt wahrnimmst, das ist wie ein kleiner Mensch, der auf einem Elefanten reitet, und zwar nicht nur auf einem, sondern den eine ganze Elefantenherde umgibt. So, und jetzt versucht dieser eine kleine Mensch zu sagen, wo es lang geht. Das ist deine Kognition. Die Elefantenherde, die hat aber was ganz anderes vor. So, also nur um dir deutlich zu machen, nur weil du schon weißt, es geht dir schlecht, heißt das noch lange nicht, dass du was verändern kannst. Du musst im Grunde diese Elefantenherde ja an Bord kriegen, ne? So, das ist ein Bild, was dir helfen kann, zu verstehen, welche Rolle die Kognition spielt. Ich habe aber auch noch ein anderes Bild für dich, und zwar das Bild eines Bachbetts. Stell dir vor, all deine Gedanken und Verhaltensweisen, die haben sich ja über Jahre und Jahrzehnte eingeschliffen, so ein bisschen wie ein Bachbett, das sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte seine bestimmte Verlaufsbahn in die Erde reingefressen hat. Und deine Gedanken und Verhaltensweisen, die sind wie so kleine Papierschiffchen, die auf diesem Wasser im Bach runtergetrieben werden. Also wir steuern diese Gedanken gar nicht mehr bewusst, sondern das Bachbett, das ist ja da, das hat seinen festen Verlauf, und dann treiben diese Gedanken und Verhaltensweisen immer diesen gleichen Weg hinunter. Sich aus einer beruflichen Krise als Lehrer zu befreien und sich dabei auch noch beruflich zu verändern, also wirklich eine substanzielle Veränderung herbeizuführen und die auch nachhaltig zu machen, das ist das Wichtige daran. Das bedeutet im Grunde, das Bachbett umzuleiten. Also nicht das Schiffchen, was da so runterschwimmt, in seiner Bahn zu versuchen zu beeinflussen oder einen Staudamm zu bauen oder was auch immer, ne? Das bedeutet wirklich, das Bachbett umzuleiten, damit das Ganze nachhaltig wird. Und da kannst du dir jetzt vorstellen, okay, aha, da sprechen wir wirklich um substanzielle Veränderungen, die dann auch dazu führen, dass meine Verhaltensweisen und Gedanken automatisiert in anderen Bahnen verlaufen. Das heißt, wenn du alles so weitermachen willst wie bisher, dann bleiben die Ergebnisse auch dieselben wie bisher. Und das ist eine große Erkenntnis, die sich oft im Coaching einstellt, weil es gibt natürlich so ein Festhalten an alten Verhaltensweisen und an alten Denkmustern, und Neues zu tun macht Angst. Aber wenn man erkannt hat, dass genau diese Denkweisen und diese Muster dazu führen, dass sich genau nichts verändern kann, und man macht so die ersten zaghaften Schritte, an dem Bachbett zu arbeiten, vielleicht mit einer Schaufel einen neuen Arm zu eröffnen, dann merkt man, wie der Druck sinkt. Im Grunde wie wenn das Wasser jetzt abfließt in einen neuen Bacharm. Und mit diesen Bildern kannst du dir verdeutlichen, dass das wirklich Arbeit ist und diese Arbeit auch nicht nur auf der rein kognitiven Ebene geleistet werden kann. Wobei die Kognition natürlich auch so die Initialzündung ist. Nur mit diesem Kognitionsanteil unseres Erlebens können wir ja bewusst die Entscheidung treffen, ich mache jetzt was anders. Das ist also die Initialzündung dafür, dass sich aber eigentlich in unserem Gesamterleben, in unserer Psyche viel, viel umsortiert und sich ganz neue Bahnen suchen muss. Okay, so, jetzt habe ich lange eingeleitet und möchte dich jetzt mitnehmen zu den drei größten Mindfucks, die wir bei unseren Kundinnen und Kunden in der Neuorientierung erleben, aber vor allen Dingen auch, die wir so global sehen bei beruflicher Neuorientierung. Wir sehen ja auch viele Lehrpersonen, die eben nicht mit uns arbeiten, die auf Social Media so ihre Ängste und ihre, ja, Mindfucks eben äußern, und wir erkennen immer wieder die gleichen Muster. So, Mindfuck Nummer 1. Ich habe keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit, mich neu zu orientieren, denn Schule frisst mir ja alle Zeit weg. Das kennst du sicherlich. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung, ne? Schule, wenn man das zulässt, kann das ganze Leben vereinnahmen. Schule ist nie abgeschlossen. Es gibt immer irgendwie den Korrekturstapel, der da rumliegt, oder Eltern, die auf einen Anruf von dir warten, oder KollegInnen, die auf eine Absprache warten, E-Mails, die geschrieben werden müssen. Es ist einfach nie zu Ende. Und wenn du einen Leidensdruck damit verspürst, dich verändern möchtest, dann wäre es doch sinnvoll, deine Zeit, die du für Schule verwendest, zu begrenzen um zeitliche Kapazitäten zu schaffen, in denen du dich aktiv mit Lösungswegen beschäftigen kannst. Wir sehen aber immer wieder, dass das im Grunde fast schon so ein Vorschub ist. Aber ich habe doch keine Zeit, mich mit der Lösung zu beschäftigen. Denn all meine Zeit fließt doch in das Problem. Ja, und genau das ist das Problem. Letztlich ist das eine Abgrenzungsfrage. Und das ist eine Perfektionismusfrage. Wie intensiv musst du deine Aufgaben in Schule denn wirklich erledigen? Bis zu welchem Perfektionismusgrad muss das getrieben werden? Und kannst du nicht hier und da auch Nein sagen, um dir Freiräume zu schaffen? Denn wenn natürlich all deine Energie und all deine Zeit in das Problem fließt, aus dem du so hohen Leidensdruck hast, wie soll sich denn da was ändern? Und da ist natürlich ein Schmerz, Grenzen setzen zu müssen, plötzlich. Das heißt, möglicherweise Menschen verprellen zu müssen, Nein sagen zu müssen, nicht mehr everybody's darling zu sein, seine Arbeit nicht mehr perfekt zu machen, sondern vielleicht nur noch 80%ig gut und dann reicht es auch noch aus. Und diese Kontrolle, die man da versucht zu erlangen, indem man alles immer macht und kontrolliert und on top of the game ist, die ein Stück weit abzugeben, um Kapazitäten frei zu machen, sich mit einer Lösung beschäftigen zu können. Und ich bin der Meinung, genau das ist der Pain an diesem Argument, keine Zeit. Eigentlich möchte man sich nicht unbeliebt machen. Also es ist eine Frage von Selbstwert. Welche Grenzen bin ich mir selbst wert zu ziehen? Inwiefern grenze ich mich von den Ansprüchen anderer Menschen ab? Inwiefern schraube ich meinen eigenen Arbeitsanspruch runter? Und dann ist plötzlich möglicherweise Zeit da. Und du siehst das zum Beispiel, also wenn du jetzt sagst, nee, dann hätte ich ja trotzdem immer noch keine Zeit. Ja, dann stell dir vor, du kommst eines Tages aus der Schule nach Hause und du stellst fest, ach du Scheiße, in meinem Keller ist ein Wasserrohrbruch. Schnelles Handeln ist erforderlich. Klempner anrufen, gucken, dass der Klempner kommt, Trocknungsgeräte, oh Gott, oh Gott. Ach nein, woher kommt denn diese ganze Zeit plötzlich? Ja, natürlich, das ist eine krasse Prioritätenverschiebung. Du lässt dann garantiert 1, 2, 3 Tage andere Dinge dafür liegen, um dich um diesen Wasserrohrbruch zu kümmern. Du musstest dich also abgrenzen, du musstest Prioritäten verschieben und plötzlich ist Zeit frei geworden. Natürlich ist berufliche Neuorientierung jetzt oft nicht so dringlich wie ein Wasserrohrbruch, aber du siehst, wenn ich auf Teufel komm raus irgendwie Zeit gewinnen will, dann finde ich Wege. Dann bleiben halt andere Dinge liegen. Und hinterfrag das bitte für dich mal, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, mich mit der Lösung meines Problems zu beschäftigen. Inwiefern könnte das mit mangelnder Abgrenzung zu tun haben und vielleicht mit einem tief schlummernden, angeschlagenen Selbstwertgefühl, ich bin es gar nicht wert, mir Zeit für meine eigenen Ziele und meine eigenen Prios einzuräumen, weil dann muss ich ja andere Leute vor den Kopf stoßen mit meinen Bedürfnissen. Spür dem mal nach, ob das dem zugrunde liegen könnte, denn dann weißt du, worauf du in Zukunft deine Aufmerksamkeit lenken kannst, dir Freiräume zu schaffen und zu üben, dich abzugrenzen gegen deinen eigenen Perfektionismus und gegen die Ansprüche anderer Leute und dir vielleicht im Kalender routinemäßig Zeiten für dich zu blocken, um dich mit Lösungsstrategien zu beschäftigen. Wenn du das tun willst, wie immer, natürlich gibt es die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Du kannst in einem kostenlosen Erstgespräch die Möglichkeiten sondieren und du findest die Eintragemöglichkeit dazu in den Shownotes und auch auf unserer Homepage isabelprobst.de. Keine Zeit ist aber oft auch eher kein Plan. Kein Plan, wie ich anfangen soll. Und deswegen verursacht mir das, was ich da machen möchte, also dieses Projekt Neuorientierung oder Umorientierung, irgendwie Angst und Ratlosigkeit. Und ich fange an zu prokrastinieren. Oft ist das deswegen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich anfangen soll, wo ich anfangen soll. Diese ganze Aufgabe erscheint wahnsinnig komplex, wie ein Mount Everest, bei dem ich keine Ahnung habe, wie ich anfangen soll, den zu besteigen und was mein erster Schritt sein soll. Auch da such dir Hilfe von Personen, die da schon weiter sind als du. Mach dir bewusst, Neuorientierung ist ein komplexes Projekt und es bedarf wirklich auch Strategien, die im Grunde aus dem Projektmanagement kommen. Wir geben unseren Kundinnen und Kunden da Bewältigungsstrategien an die Hand, wie sie dieses mega vielschichtige Problem sich umzuorientieren, das Bachbett umzulenken, wie sie das in eine lineare Abfolge bringen und Schrittchen für Schrittchen weitergehen können. Mit zum Beispiel auch Methodiken aus dem Projektmanagement. Das war der Mindfuck, keine Zeit. Inwiefern hast du wirklich keine Zeit oder ist das Problem nicht eigentlich anders geartet? Zweiter Mindfuck, ich schaffe das nicht, denn. Und jetzt füge ein, jegliche Ausrede. Ich schaffe das nicht, denn ich bin zu alt. Ich schaffe das nicht, denn ich bin doch nur Geisteswissenschaftlerin. Ich schaffe das nicht, denn ich bin doch nur, in Anführungszeichen, Grundschullehrer. Ich schaffe das nicht, denn ich habe ein kleines Kind. Ich schaffe das nicht, denn mein Partner, meine Partnerin unterstützt mich dabei nicht. Ich schaffe das nicht, denn ich kenne keinen, der das schon geschafft hat. Ich schaffe das nicht, denn ich bin nicht gesund genug dafür. Alles Mögliche. Und oft ist es eben doch schaffbar. Dieses Ich schaffe das nicht, das ist auch wieder eine Ausrede, die sich unsere Psyche zurechtlegt, um sich nicht verändern zu müssen. Denn wir sehen im Grunde die Argumente, ich bin zu alt. Ich bin Grundschullehrkraft. Was heißt das denn eigentlich? Ich bin Grundschullehrkraft und deswegen kann man sich nicht neu orientieren. Zugrunde liegt da oft der Gedanke, sich nur neu orientieren zu können über die Fachwissenschaften. Also zum Beispiel, ich bin Gymnasiallehrer für Mathe oder ich bin Berufsschullehrerin für Wirtschaftswissenschaften oder so. Also bei Grundschullehrkräften ist da oft dieses, aber ich arbeite doch mit kleinen Kindern und ich bin eigentlich Pädagogin und irgendwas Pädagogisches wird da draußen doch erst gar nicht gesucht. Auch das ist ein Vorwand. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben schon ganz viele erfolgreiche Neuorientierungen von Grundschullehrkräften begleitet. Und im Übrigen auch von Personen über 50. Auch das, ich meine, klar, dem Ganzen liegt finanziell einiges zugrunde und deine finanziellen Rahmenbedingungen stecken auch den Rahmen ab, in dem es sinnvoll ist, sich zu verändern. Und das ist natürlich ganz individuell. Aber verändern geht immer, entsprechend vielleicht der finanziellen Rahmenbedingungen. Man kann sich innersystemisch verändern. Es gibt auch den Wechsel aus dem öffentlichen Schulsystem ins private Schulsystem. Es gibt alle möglichen Schräubchen, die man drehen kann. Und das Argument, ich bin zu alt, lasse ich nicht gelten. Ist auch nochmal unterschiedlich, was mit deinen Pensionsansprüchen je nach Bundesland passiert. Natürlich gibt es Konstellationen, da ist es überhaupt nicht sinnvoll, aus dem Beamtentum und aus dem Lehrberuf gänzlich auszuscheiden. Aber es gibt trotzdem Veränderungsschrauben. Also ich bin zu alt, gilt nicht dafür, gar nichts verändern zu können. Genauso wie ich bin doch Geisteswissenschaftlerin. Ja, sorry, das bin ich auch. Das lasse ich jetzt erst gar nicht gelten. Also ich bin auch Englisch- und Geschichtslehrerin und wir begleiten massiv GeisteswissenschaftlerInnen, SozialwissenschaftlerInnen und KünstlerInnen auch durch die Neuorientierung. Wir sehen letztlich, dass das Gelingen einer beruflichen Veränderung, einer beruflichen Neuorientierung sich an diesen Parametern nicht entscheidet. Alter, Fach, Schulform, das sind aber ja die großen Dinge, die man sich selber einredet. Das ist für mich nicht möglich, weil ich bin an der falschen Schulform, ich bin zu alt, mich will da draußen keiner. So, wir sehen, kleiner Reality-Check für dich, dass sich das Gelingen einer Neuorientierung an diesen Parametern nicht entscheidet, sondern vielmehr an individuellen Faktoren der Persönlichkeit und des Lebensstils und natürlich auch der Gesundheit. Wir sehen, es gibt Personen, die zum Beispiel, vielleicht kennst du es schon, dieses Konzept, das Growth-Mindset aufgebaut haben im Vergleich zum Fixed Mindset, also ein wachstumsorientiertes Selbstbild. Ich kann das lernen. Ich kann mit Fehlern oder mit falschen Entscheidungen umgehen. Ich habe die Ressourcen dazu und ich werde immer besser auf meinem Weg. Personen, die diese Haltung haben, für die ist es um ein Vielfaches wahrscheinlicher, dass sie eine Neuorientierung erfolgreich bewältigen. Und wenn du diese Haltung nicht hast, dann kannst du sie erwerben. Auch das sehen wir bei den Kundinnen und Kunden unseres Coachings. Wir begleiten da ganz strukturiert durch einen Prozess, bei dem ein Growth Mindset überhaupt auch erst entstehen kann und gestärkt wird, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das klappt, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, das Selbstwirksamkeitserleben. Also es sind nicht diese formalen Parameter, die darüber entscheiden, ob du das schaffst oder nicht, sondern es ist auch eine Haltungsfrage, es ist eine Persönlichkeitsfrage und Persönlichkeit ist auch zu einem gewissen Maße veränderbar. Also wenn du sagst, ich bin aber ein sehr ängstlicher und sehr sicherheitsorientierter Mensch, dann gibt es auch für dich Möglichkeiten, gewisse Ängste abzubauen. Auch da geben wir gerne handfeste Tipps. Natürlich hat das auch gesundheitliche Komponenten, da gehe ich später noch drauf ein. Denn es gibt Situationen, da ist es nicht sinnvoll, sich gänzlich aus Verbeamtung und Lehrberuf zu lösen, das ist klar. Aber nur weil du zum Beispiel eine chronische Erkrankung hast, die mal da ist, mal nicht, die einen mittleren Leidensdruck oder einen geringen Leidensdruck im Alltag verursacht, nur deswegen ist das noch lange kein Grund, in einem Beruf zu bleiben, der dir Stress beschert und eben dann doch massiven Leidensdruck. Aber auch das ist sowas, ich bin nicht gesund genug, mich umzuorientieren, lasse ich grundsätzlich so nicht gelten, da muss man total differenzieren. Wenn du das nächste Mal dich bei dem Gedanken ertappst, ich schaffe das nicht, dann möchte ich dir anbieten, dass du in dem Moment dich bei diesem Muster mal selbst ertappst, das hinterher identifizierst, ah okay, ja, da habe ich schon wieder gedacht, ich schaffe das nicht, denn, und halte dir bitte mal vor Augen, was du in deinem Leben alles schon geschafft hast, das vorher unüberwindbar erschien. Sei es, dass du das Studium bewältigt hast, das Referendariat bewältigt hast und du davor einen Heidenrespekt hattest, die ersten Jahre im Job vielleicht bewältigt hast, aber oft sind es riesige Dinge im Privatbereich, die man ja als Person bewältigt hat. Wie viele von unseren Kundinnen und Kunden haben zum Beispiel Trennungen in ihrem Leben bewältigt, Geburten bewältigt? Liebe Mütter, wie viel Angst hattet ihr vor eurer ersten Entbindung? Und ich spreche da auch von mir selbst. Man glaubt, das überlebe ich nicht. Wie soll ich das schaffen? Und ihr habt das geschafft. Und das vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das sind Dinge, da hatte man vielleicht eine monströse Angst vor. Und man hat das geschafft. Und es ist mit der Geburt ja nicht getan. Ein Kind zu begleiten beim Großwerden. Was für eine krasse Erfahrung ist das? Was verlangt das einem ab an Resilienz? Und all das soll nicht ins Gewicht fallen? Ihr habt in der Regel schon wahnsinnig viel geschafft und überwunden und Ressourcen aufgebaut und Lösungsstrategien aufgebaut. Wir haben auch viele Kundinnen und Kunden, die haben eine Scheidung durch, die haben sich wieder aufgerappelt, die haben sich ein ganz neues Leben aufgebaut, vielleicht mit erwachsenen Kindern dann mittlerweile. Und du willst mir sagen, ich schaffe das nicht, denn schau bitte mal ganz genau in deinen Ressourcenrucksack. Was hast du alles schon geschafft, von dem du dachtest, das ist unüberwindbar. Und dann mach dir bewusst, dass die Ressourcen, die du dabei aufgebaut hast, Ressourcen sind, die dich auch über andere Hürden tragen werden. Vielleicht weißt du noch nicht genau wie und mit welchen Schritten, aber du hast einen reich gefüllten Ressourcenrucksack dir über dein ganzes Leben aufgebaut. Also bitte komm mir nicht mit, ich schaffe das nicht. Ob du das möchtest und wie du dich verändern möchtest, das ist eine andere Frage. Und das ist ja dann auch eben Teil des Prozesses zu ergründen, wie möchte ich mich verändern und was gehört da genau dazu, aber es gar nicht erst anzugehen, weil du dich dem nicht gewachsen fühlst, das ist ein Mindfuck, der dich einfach nur an Ort und Stelle hält, in deinem Leidensdruck hält, ja, und der auch dich in eine gewisse Opferhaltung drängt. Auch das sehen wir immer wieder bei Lehrkräften. Wir führen ja ganz viele Erstgespräche mit Lehrkräften und da gibt es natürlich auch einen Teil von Personen, die nicht mit einer Zusammenarbeit mit uns beginnen und wir reflektieren dann, woran liegt das? Und wir sehen auch bei einem gewissen Teil von Personen, der mit uns spricht, dass die Haltung, die anderen sind an allem schuld, was mir widerfährt, ich kann meinen Weg nicht beeinflussen, bin auch enorm skeptisch euch gegenüber, denn ich glaube, ich bin ein ganz, ganz schwerer, spezieller Fall Da offenbart sich im Grunde eine Opferhaltung, die es schon vorzeichnet, dass das Projekt Neuorientierung auch in die Hose gehen muss, weil schlichtweg das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und da möchte ich dich ermutigen, dass eine Veränderung, eine Verbesserung deiner Situation durch dich schaffbar ist, mit deinen Mitteln. Das muss nicht heißen, dass du direkt den großen Schritt gehst in eine Kündigung. Wir begleiten alle möglichen anderen Veränderungsformen genauso und die sind von dir schaffbar. Und was dabei unterstützen kann, dass du das grundsätzlich für dich als schaffbar einschätzt, ist, wenn du positive Beispiele siehst. Positive Beispiele, die in ähnlichen Situationen stecken und die Wege gefunden haben, kleine Meilensteine zu bewältigen und sich vielleicht in einer Art und Weise zu verändern, die deiner Situation ähnelt. Und da erinnere ich nochmal an die vorletzte Folge, die Folge 67. Da habe ich gesprochen über das Konzept Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura. Was hilft dabei, die Selbstwirksamkeitserwartung zu stärken? Also das Vertrauen darein, dass ich mit meinen Bordmitteln, mit meinen Ressourcen auch schwierige Situationen lösen kann. Unter anderem auch stellvertretende Erfahrungen machen. Natürlich selber Erfolgserlebnisse machen, aber auch Stellvertretererfahrungen machen. Was heißt das? Wenn ich Menschen sehe, die mir sehr ähnlich sind in ihrer Ausbildung, in ihrer Situation und ich sehe, dass diese Menschen Dinge bewältigen, vor denen ich vielleicht Angst habe, vor denen ich auch noch stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mir das auch zutraue. Und das sehen wir immer wieder bei unseren Kundinnen und Kunden in unserer Community. Wir setzen ja bewusst auf Gruppenkonzepte, weil wir genau das sehen. Es ist so unglaublich wertvoll, wenn Menschen an unterschiedlichen Stellen in ihrem Umorientierungsprozess in den Austausch gehen und es dieses Aha-Erlebnis des Positivbeispieles gibt. Dass man Menschen sieht, die in ganz ähnlichen Lagen Meilensteine bewältigt haben, sich Dinge nach und nach immer mehr zutrauen. Und das trägt massiv dazu bei, dass ich auch selber mir zutraue, diesen Weg zu bewältigen. Okay, also, ich schaffe das nicht. Lasse ich so nicht gelten, genauso wie ich keine Zeit lasse ich auch nicht gelten. Dritter Punkt, größter Mindfuck ist aber die Sicherheit. Aber die Sicherheit und die Ferien und das gute Gehalt und die Privatversicherung. Da muss ich jetzt vorausschicken, es geht ja gar nicht bei jeder Veränderung aus einer beruflichen Krise darum, die Sicherheit des Beamtentums hinter sich zu lassen. Also das darf dich nicht aufhalten, in die Veränderung zu gehen, dieses aber die Sicherheit. Ja, es ist immer was veränderbar, auch wenn du die Verbeamtung nicht kappst, auch wenn du nicht dich vollkommen neu erfindest und einen neuen Beruf antrittst. Dieses Argument, aber die Sicherheit, das darf dich nicht aufhalten. Wenn du sagst, ja, aber das gute Gehalt, das die Verbeamtung mit sich bringt, okay, das lasse ich vielleicht noch irgendwie gelten. Oft ist es so, wenn man sich jetzt vollkommen neu orientiert, dass zumindest übergangsweise man in einem Job ist, der nicht so viel einbringt wie der Lehrberuf. Das ist oft übergangsweise der Fall, manchmal auch dauerhaft. Aber was ist der Gewinn daraus? Ein massiver Zuwachs an Lebensqualität. Und genau deswegen machen das die Menschen ja auch. Verzichten auf einen Teil ihres Gehaltes, das machst du ja im Übrigen auch durch Teilzeit, ne? Wie viele Lehrkräfte in Teilzeit begleiten wir? Fast alle unsere Kunden sind in Teilzeit. Einige sind in Vollzeit, okay. Aber dadurch verzichtest du ja dann schon auf Bezüge, damit du an Lebensqualität gewinnst. Genau das tust du im Grunde auch durch eine berufliche Neuorientierung. In manchen Fällen verzichtest du dann eben auf einen Teil deines Gehaltes, um Lebensqualität gewinnen zu können. Dieses Gehaltsthema, das kann ich aber natürlich irgendwie verstehen. Oft ist man ja in der Lebenslage, da ist ein Haus abzubezahlen, da sind Kinder da und da ist es jetzt nicht so einfach, sein Gehalt sofort um, ich sag mal, 500 Euro oder vielleicht auch 1000 Euro runterzuschrauben. Ne? Aber es ist total individuell. Es gibt auch gut bezahlte Jobs, in die unsere Kundinnen und Kunden gehen. Das ist ganz individuell. Okay, so, zweiter Punkt, aber die Ferien. Liebe Leute, Jeder Lehrer weiß, die Ferien sind eine Mogelpackung. 12 Wochen Urlaub im Jahr hat kein Schwein. Auch wir Lehrer nicht. Und jetzt halte ich da mal nicht so verzweifelt dran fest. Ja, dann habe ich aber ja keine 12 Wochen Urlaub mehr im Jahr. Hast du doch eh nicht. Du arbeitest doch die meiste Zeit. Halt dann einigermaßen zeitlich selbstbestimmt im Homeoffice, weil du Korrekturen hast und Vorbereitungen hast. Aber das sind ja überhaupt keine 12 Wochen Ferien, über die wir da reden. Nichtsdestotrotz, ich lese das immer wieder, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder so. Ja, also das mit den Ferien, das tut mir jetzt aber schon weh, dann hätte ich ja hinterher viel weniger Ferien. So, lass uns das bitte mal auseinandernehmen. Erstens, du hast definitiv nicht 12 Wochen Ferien, sondern ein großer Teil davon ist einfach nur unterrichtsfreie Zeit und du arbeitest trotzdem. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass du in einem Beruf, der dich weniger belastet, vielleicht auch weniger von Ferien zu Ferien lebst und überhaupt auch weniger Ferien brauchst? Denn das ist es doch eigentlich. Die Personen, die wir bei der Neuorientierung begleiten und die dann in neuen Jobs sind und uns mal nach einer gewissen Zeit Feedback geben, melden alle zurück, dass sie deutlich weniger belastet sind. Und man kommt klar mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Ferienanspruch. Also, um dir das mal deutlich zu machen, der gesetzliche Mindestanspruch an Urlaubstage sind 24 Werktage im Jahr. Viele Arbeitgeber gewähren aber mehr, zum Beispiel 28 bis 30 Urlaubstage im Jahr. Werktage, die du natürlich so verteilst, wie das Sinn macht, vielleicht um Brückentage herum und so weiter. Und das reicht für die allermeisten Arbeitnehmer ja auch aus. Im Übrigen, viele Arbeitnehmer bauen ja auch Überstunden auf und haben auch noch freie Tage dadurch, Überstunden abzufeiern. Für viele ist es also deutlich mehr als der gesetzlich vorgeschriebene Mindestanspruch von 24 Urlaubstagen. Ja? Und jetzt sag mir nicht, dass du jetzt nur deswegen im Lehrberuf bleibst, weil du 12 Wochen Ferien hast. Das ist nicht so. Ja? Und wenn das für dich so ein großes Thema ist, dann, vielleicht hängt es ja auch an Kinderbetreuung, das kann ich verstehen, wenn man schulpflichtige Kinder hat und die gehen im gleichen Bundesland zur Schule, dann hat man ja automatisch, zumindest wenn die Kinder dann auch frei haben, nicht auch frei, aber zumindest auch keine Schule. Und das ist dann für viele ein Argument. Es gibt ja übrigens auch Eltern, deren Kinder in einem anderen Bundesland zur Schule gehen, weil sie an der Bundeslandgrenze wohnen. Ne? Also keine Ahnung, wohnen in Niedersachsen und die Kinder gehen in Hamburg zur Schule. All das gibt es ja, das muss man ja auch irgendwie jonglieren. So, wenn das für dich so ein großer Punkt ist, dann frag doch bitte mal die Eltern aus deiner Klassengemeinschaft, aus der Klassengemeinschaft deines Kindes oder aus der Kita-Gemeinschaft, wie sie das denn so jonglieren, wenn Ferien sind. Und lass dir da mal ein paar Lösungsstrategien oder Ideen für Lösungsstrategien geben. Denn in vielen Fällen gibt es ja 2 Elternteile, bei manchen natürlich nicht. Ne? Da wird es definitiv noch mal schwieriger und es bedarf eines besseren Supportsystems. Aber es gibt ja in vielen Fällen 2 Elternteile, die sich urlaubsmäßig aufteilen können. Es gibt Ganztagsschulen, die Ferienbetreuung anbieten, kann ich dir jetzt sagen, von der Grundschule meiner Tochter, die ist ja jetzt auch mittlerweile eingeschult, da komme ich gar nicht in die Verlegenheit, 12 Wochen überbrücken zu müssen, weil ein Teil der Ferien ist OGS-Betreuung. Da ist schönes Kinderprogramm von Zirkus AG über Garten AG. Ohne schlechtes Gewissen kann man das auch dafür verwenden, seine gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubstage nicht verbrennen zu müssen. Es gibt also Lösungsstrategien, die andere Arbeitnehmer wahrnehmen. Es ist nicht unlösbar. Und dann gibt es dieses aber die Sicherheit noch in der PKV-Version. Also, ich bin doch privat krankenversichert. Das ist mir wichtig, denn mir geht's ja nicht so gut. Das haben wirklich viele, viele Lehrkräfte. Warum geht's dir nicht so gut? Wegen der Schule. So, also es geht mir nicht so gut, weil mein Job mich kaputt macht, aber in meinem Job bin ich ja PKV-versichert und weil es mir nicht so gut geht, ist mir das wichtig. Da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Die Situation, die es auslöst, dass ich krank werde, genau die Situation, die sichert mich auch gut ab im Krankheitsfall. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass vielleicht bei einer beruflichen Veränderung, vielleicht bei einem Jobwechsel, deine Belastungssituation sich verändert und du dich regenerieren könntest und deswegen gar nicht mehr so bedürftig bist für ärztliche Leistungen, Zusatzleistungen und Sonstiges. Und es gibt doch auch immer noch die Möglichkeit, dich privat Zusatz zu versichern. Also dieses Thema PKV, ich bin weiterhin PKV versichert, muss ich dir sagen, weil ich bin nicht rausgekommen aus der PKV. Wenn du als Beamter direkt selbstständig wirst, dann bleibst du in der PKV. Du hast keine Möglichkeit, in die gesetzliche zu wechseln. Ich würde mir wünschen, ich wäre irgendwie in die gesetzliche reingekommen und wäre PKV-Zusatzversichert. Dann hätte ich einige Probleme im Alter nicht, nämlich zum Beispiel horrende Krankenversicherungsbeträge. So, also für manche ist es ja sogar wünschenswert, aus der PKV rauszukommen. Wir haben immer wieder Kundinnen und Kunden, die mit uns gemeinsam Strategien erarbeiten, wie sie sich beruflich verändern können, damit sie überhaupt erstmal in die gesetzliche kommen. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass es vielleicht erstrebenswert ist, in die gesetzliche zu gehen, aus bestimmten, auch finanziellen Gründen? Und es gibt immer die Möglichkeit, dich privat Zusatz zu versichern. Also, dieses Ding, ich bin ja irgendwie ein bisschen schon latent krank, ich habe Rückenschmerzen oder ich bin chronischer Schilddrüsenpatient oder Sonstiges. Das kann sich massiv zum Besseren verändern, wenn sich deine berufliche Situation zum Besseren verändert. Es gibt aber natürlich auch Gesundheitskonstellationen, da ist das kontraindiziert, sich jetzt erstens massiv beruflich zu verändern und dann vielleicht auch seinen Versicherungsstatus zu verändern. Aber grundsätzlich muss man da total differenzieren. Ich gehe nochmal durch. Also, wir hatten zum einen die Schallplatte »Ich habe keine Zeit«. Wir hatten die Schallplatte, ich schaff das nicht, weil, und die Schallplatte, aber die Sicherheit. Das sind so psychologische Mechanismen, die immer wieder hochkommen und die uns davon abhalten, in die Veränderung zu gehen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was du dagegen tun kannst, um in die Veränderung zu kommen. Gegen, ich habe keine Zeit, bitte hinterfrag das. Woran liegt das, dass du keine Zeit hast? Es ist eine Prioritätenfrage und es ist eine Abgrenzungsfrage und letztlich ist es eine Selbstwertfrage. Und oft ist es auch eine Frage von, ich habe nicht irgendwie keine Zeit, sondern ich habe eher keinen Plan, wie ich anfangen soll. Also ich halte das Ganze für undurchsichtig. In dem Fall such dir Hilfe, such dir Begleitung, damit dieser Plan für dich durchsichtiger wird, damit er bewältigbar wird, und arbeite daran, dich zu priorisieren, statt Schule zu priorisieren. Gerne unterstützen wir dich dabei. Zweiter Punkt, ich schaffe das nicht, denn, kleiner Reality-Check von uns, die Parameter, die man da in der Regel heranzieht, Alter, Studienfächer, Schulform, sind aus unserer Erfahrung nicht ausschlaggebend dafür, ob dieser Prozess gelingt oder nicht. Ausschlaggebend dafür ist in der Regel die Haltung, das Growth Mindset, die Persönlichkeit, die Fehlertoleranz, ganz groß, und vielleicht Lebensstil, Gesundheit, aktuelle psychische Stabilität. Das kann sich verändern, das ist beeinflussbar, Haltungen sind beeinflussbar, das muss man üben. Auch da unterstützen wir dich gerne. Dritter Punkt, aber die Sicherheit, aber die Ferien, aber das gute Gehalt, aber die PKV lasse ich nur eingeschränkt gelten. Es gibt immer Modulationsmöglichkeiten. Das muss einfach mit Kenntnissen unterfüttert werden, mit einem Reality-Check unterfüttert werden. Da muss man einen Finanzcheck machen, da muss man sich gut beraten lassen. Und letztlich ist manches eigentlich auch nicht haltbar, nämlich zum Beispiel dieses Ferienargument. Du hast eine Mogelpackung an Ferien als Beamter oder als Lehrer. Vielmehr, es sind nicht 12 Wochen. Und in anderen Berufen hast du in der Regel ausreichend Ferien, bist viel weniger ferienbedürftig und planst dein Leben nicht mehr nur von Wochenende zu Wochenende und Ferien zu Ferien. Darum verliert das Ganze an Relevanz. Okay, so, du siehst, all das gehört dazu, das Bachbett umzuleiten oder die Elefantenherde umzuleiten, wie auch immer du es nennen möchtest. Wir bieten dir da gerne unsere Unterstützung an, unsere Begleitung an. Eintragen kannst du dich zum kostenlosen Erstgespräch über den Link in den Shownotes, wie immer. Und wir wünschen dir fröhliches Hinterfragen bei diesen drei Mindfucks. Geh da mal durch, mach dir ein paar Notizen dazu, guck, was ist wirklich haltbar, wo könnte ich ran, an welche dieser Baustellen. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.